Hallo, liebe Nadine. Schön, dass du da bist.
Ja, hi. Ich finde es auch schön, hier zu sein.
Ich erkläre kurz vorweg, dass wir uns über eine gemeinsame Freundin kennen und daher uns duzen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir miteinander sprechen. Denn Aufmerksamkeit ist gerade bei diesem Thema einfach unfassbar wichtig. Eine Umfrage aus diesem Sommer vom Kinderhilfswerk Plan International hat neue erschreckende Zahlen hervorgebracht, wie ich finde. Und zwar haben da 33% der befragten Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren gesagt, sie halten physische Gewalt gegen Frauen für akzeptabel. Und sogar 34% gaben an, bereits gegenüber Frauen handgreiflich geworden zu sein, um ihnen Respekt einzuflößen. Du bist Sozialarbeiterin, hast 20 Jahre in einer Neuköllner Grundschule gearbeitet und täglich mit Müttern in sogenannten Gefährdungslagen gesprochen, sie beraten, unterstützt. Und all dein Wissen, deine Aufmerksamkeit auf dieses Thema Familienschutz, Gewalt gegen Kinder und Frauen hat dich dennoch nicht davor bewahrt, selbst in eine gewaltvolle Ehe zu rutschen oder wie man das auch immer nennen mag. Erzähl uns, was dir widerfahren ist.
Ja, ich habe mich in dieser gewaltvollen Beziehung schneller wiedergefunden, als man so dachte, also ohne es zu bemerken. Ich habe diesen Mann kennengelernt, als ich ihn kennenlernte. Es war ein ganz eloquenter, toller Mann, der einfach sofort Eindruck auf mich gemacht hat. Und als ich mit ihm zusammengekommen bin, ging das auch stetig so weiter. Also der hat auch Eindruck auf alle Menschen in meinem Umfeld gemacht. Und ich dachte wirklich so die ersten Jahre, wow, also einfach nur wow, das ist überhaupt die Traumbeziehung. Jeden Wunsch von den Augen abgelesen und es bröckelte eigentlich mit der ersten Schwangerschaft und mit Beginn der Ehe. Und ich bin da so Stück für Stück reingerutscht. Also es fing damit an, dass er auch, wenn er, weiß ich nicht, schroff mit mir geredet hat und Leute ihn in Frage gestellt haben, dann hat er im Endeffekt auch irgendwie innerhalb unserer Beziehung dafür gesorgt, dass diese Menschen nicht mehr Kontakt zu mir haben. Mhm. Also ich hatte am Ende der Beziehung keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, zu meiner Mutter, die ein ganz wichtiger Teil von mir war und halt auch ein Korrektiv. Die hat nämlich als Erste gesagt, also mit diesem Mann stimmt was nicht, und hat auch als Erste in meinem Umkreis sich mit ihm angelegt und Fragen gestellt. Und alle, die dazu was Kritisches gesagt haben, die wurden eigentlich so aus meinem Umfeld entfernt, indem er die Person dann vor mir selbst schlecht gemacht hat und so weiter. Und dann war ich relativ schnell recht isoliert.
Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das eher auf einer psychischen Ebene passiert ist alles.
Am Anfang war es auf einer psychischen Ebene, am Ende der Trennung wurde es dann auch körperlich. Im Laufe der Beziehung merkte ich, dass es verschiedene Werte gibt. Also seine Werte waren, ihm war ganz wichtig, nach außen toll zu wirken, große Autos, es gab immer wieder große Autos, für die ja auch irgendwie Geld da sein musste, die ja irgendwie angeschafft werden mussten. Er hat eine Firma nach der nächsten gegründet und mir fiel auf, der ist eigentlich gar nicht mehr zu Hause und viel unterwegs. Ich hatte inzwischen schon ein Kind und da habe ich schon gemerkt, okay, mein Wert wäre jetzt für mich wäre jetzt wichtig, wenn du mehr zu Hause bist und mich unterstützt und für unser Kind und mich da bist, mehr Zeit hier übernimmst. Und da wurde es so kritisch. Da hat er dann immer gesagt, was ich mache, wie ich meine Zeit verbringe, das geht dich gar nichts an. Also ich habe gemerkt, okay, hier ist gar keine gemeinsame Bindung. Dann habe ich mein zweites Kind ziemlich schnell bekommen. Anderthalb Jahre später. Und dann wurde es schon ziemlich knackig. Also ich habe dann aber aufgehört zu arbeiten, weil ich in die Elternzeit gegangen bin mit meinen Kindern. Das war auch ein Knackpunkt. Damit habe ich nämlich ein bisschen meine Selbstständigkeit aufgegeben. Jedenfalls in dieser Zeit spitzte es sich zu, dass seine Firmenaktivitäten oder seine Arbeitsaktivitäten immer schwieriger wurden. Ich habe halt gemerkt, als mein Kleinstes dann da war, dass er zwielichtige, merkwürdige Personen immer in meinem Garten waren. Und dann immer so, ja, das sind Geschäftsmeetings. Und dann dachte ich mir schon so, okay, was sind das für Geschäftsmeetings?
Aber du wusstest nicht genau, was er macht, womit er sein Geld verdient.
Nicht so richtig. Also ja, er hatte sowas wie eine Scheinfirma, denke ich mal. Also von mir, wo er auch immer hingegangen ist jeden Morgen. Aber ich dachte, okay, wohin gehst du? Was machst du da eigentlich? Mhm. Und dann weiß ich, gab es einen Abend, da ist er feiern gewesen. Und ich war noch in Mutterschutz mit ihr. Also ich war in diesen ersten 6 Wochen, die war gerade geboren. Ich hatte also noch regelmäßig auch Kontakt zu einer Hebamme. Mhm. Und an diesem einen Abend ist er nicht nach Hause gekommen, weil er feiern war. Das hat sich jetzt auch sowieso immer gehäuft schon. Und ich hatte halt eine ganz schwere Brustentzündung, hatte Fieber. Meine Tochter konnte nicht trinken. Mein Baby und mein Zweijähriger oder Anderthalbjähriger hatte auch Fieber. Und wir waren in einer absoluten Ausnahmesituation. Mir ging es wirklich schlecht. Und ich habe diesen Vater der Kinder immer wieder angerufen, so, bitte komm nach Hause, ich brauche hier deine Hilfe. Und da kamen so die ersten wirklich bitterbösen Sprüche, so, du bist doch nicht krank. Und musste halt selber schaffen und so weiter. Und dann kam morgens meine Hebamme, weil wir eh verabredet waren, und die kam in die Wohnung und war einfach richtig schockiert. Man hat offensichtlich im Haushalt gesehen, dass ich keinerlei Hilfe bekommen habe. Und sie hat gesagt, mein Gott, dir geht es ganz schlecht. Eigentlich müsstest du ins Krankenhaus. Und dann hat sie halt mit mir dafür gesorgt, dass diese Brustentzündung irgendwie so ein bisschen eingedämmt wurde, sodass ich nicht an dem Tag noch ins Krankenhaus musste. Ging dann raus und war schon sauer und meinte, also mit deinem Mann müssen wir sprechen, der muss sich hier mit dir kümmern, so wie ich mit ihm das auch abgesprochen habe. Also der war ja auch mit ihr während der Schwangerschaft, zu diesem Termin ist er immer gekommen, weil da konnte er sich gut darstellen. Und auch die fand ihn einen eloquenten, tollen Mann und hat aber da in dem Moment ziemlich schnell verstanden, okay, hier stimmt was nicht. Und dann ging sie raus und das war schon 10 Uhr und er kam gerade nach Hause von seinem Partybesuch.
Durchzechte
Nacht. Und sie hatten vor der Tür ein Gespräch, was ich da halt noch nicht wusste. Da hat sie ihm gesagt, das geht nicht. Du kannst hier nicht die ganze Nacht. Dein eines Kind ist krank, dein anderes kann nicht trinken und schreit. Deine Frau hat Fieber, weil sie eine Brustentzündung hat. Die ist im Wochenbett, das geht nicht. Sie braucht hier Unterstützung, das haben wir auch besprochen. Ich habe dir das erklärt. Und dann war er wohl zu ihr sehr freundlich und meinte, ja, natürlich kommt nicht mehr vor. Aber ich habe halt nur erlebt, wie die Tür aufging und der reingestürmt kam und gesagt hat, also pass mal auf, du redest hier mit niemandem darüber, was hier in dieser Ehe und in diesen vier Wänden passiert, das geht niemandem was an, wenn du noch einmal darüber mit irgendjemandem redest. Und das war auch so der erste Moment, wo ich wusste, okay, und dann hat er auf mich eingeschrien, ich sei nichts wert ohne ihn wäre ich nichts. Und das war auch das erste Mal, dann hat er mich richtig geschubst und hat mich auf den Boden geschubst und ich lag neben diesem Couchtisch auf dem Teppich und ich sehe noch die Fasern dieses Teppichs so in meinen Augen, diese Fasern, die so ganz nass wurden von meinen Tränen. Ja, und da wusste ich, okay, also hier kann ich nicht bleiben. Also da ging es so los, dass ich dachte, hier kann ich nicht bleiben. Ich bin auch nie wieder ab diesem Tag körperlich geworden mit diesem Mann, aber es hat noch, da war meine Tochter gerade geboren, sie war 2, als ich dann endgültig wirklich gehen konnte. So fing es an. Das war so der Moment, ein Knackpunkt. Dann diese kriminellen Aktivitäten, die sich da irgendwie schon anbahnten in meinem Garten mit diesen zwielichtigen Gestalten, die einfach auch so einen Habitus hatten, dass man einfach so Angst, die haben einfach Angst ausgelöst. Und das hat auch schon was mit mir gemacht. Und dann gab es die erste Hausdurchsuchung. Da ist meine Tochter, war gerade 5 Monate inzwischen, saß auf ihrem Hochstuhl, das werde ich auch nie vergessen. Ich gab ihr gerade Brei, mein Großer war bei der Tagesmutter. Es klingelte, also Sturm, ganz doll. Und ich bin dann zur Tür und dann ja, war da ein Mann und 2 Beamtinnen noch, alle in Zivil, mit einem Durchsuchungsbeschluss und haben dann zu mir gesagt, sie dürfen jetzt gerne noch jemanden aus dem Haus oder jemand Vertrautes dazu holen. Aber wir werden jetzt diese Wohnung durchsuchen. Und das war so, oh.
Krass, ja.
Bin zu meinem Baby gegangen, der Mann hat gesagt, alles in Ruhe, machen Sie alles in Ruhe. Aber ich habe natürlich gezittert, dachte, und dann haben die, also während ich in der Küche war, mein Baby beruhigt habe, was natürlich, meine Aufregung hat sich sofort auf dieses Kind übertragen. Diese beiden Personen, die das Haus oder meine Wohnung damals noch durchsucht haben, waren nicht zimperlich dabei und die haben mir ein unheimlich schlechtes Gefühl gegeben. Es wurden so Sachen gesagt wie, oh, ist das hier unordentlich oder so, also in meinen Schränken. Und das hat auch ganz viel mit mir gemacht, weil die haben mich sofort auch wie eine Verbrecherin behandelt. Aber ich wusste wirklich noch nicht, ich wusste, irgendwas bahnt sich hier an, aber ich wusste noch nicht, um was geht es hier eigentlich. Und dieser Mann hat sich dann mit mir auf die Couch gesetzt, auf meine Couch in meiner Wohnung.
Der Polizist.
Es gibt immer einen Einsatzleiter bei so einer Aktion. Der setzte sich mit mir hin, hat sich kurz Zeit genommen, meinte, wie lange wollen Sie noch so tun, als wenn hier alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann habe ich gedacht, okay, wie komme ich hier weg? Aber da zottelte mein Kleines auf meinem Arm, war mein anderes Kleines. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt gerade keine Arbeit. Ich habe gerade keinen Job, kein Einkommen. Ich habe keine andere Wohnung. Wie mache ich das? Und dann sind wir wirklich noch einmal umgezogen, gemeinsam. Auch sowas wie so ein Neustart in ein großes Haus. Also ich sage ja immer, meine Geschichte spielt sich ab in einem großen, beigefarbenen Reihenendhaus, ein riesengroßes am Rande von Berlin. Da ging dann das Ganze weiter und spitzte sich zu. Dann kam es zur zweiten Hausdurchsuchung. Da hat es ganz früh geklingelt und meine Kinder waren in der mittleren Etage und mein Ex-Mann war ganz oben. Und in meinen Küchen, durch meine Haustür war so ein Bullauge und ich konnte da rausgucken. Und ich wusste morgens aus meiner Erfahrung, so früh klingelt nur die Polizei oder ein Gerichtsvollzieher. Beides schon erlebt durch diesen Mann. Und dann guckte ich durch dieses Bullauge in meiner Tür und sah ganz viele Polizisten und guckte mich um und sah, mein ganzer Garten war umstellt. Also da waren, also ich hatte so ein großes Panoramafenster und da standen halt auch welche an jedem Fenster. Ziemlich beeindruckend. Also das Haus war umstellt, es war diesmal eine andere Nummer. Ich habe dann die Tür sofort geöffnet und die kam mit einem Ruck rein und ich hatte von dieser ersten Hausdurchsuchung noch so in mir drin. Ich muss mich dann auch in dem Moment schützen, meine Kinder, und habe dann die Leute angeschrien, meinte, ich habe hier Kinder, hier darf niemand rein, ich habe hier Kinder. Und dann hat einer sofort reagiert und hat eine Beamtin angesprochen, sie war die Einzige in dieser klassischen Uniform, hat gesagt, so, hat mich angefasst. Also auch diese Unterschiede, wie der mich behandelt hat, liebevoll, freundlich, hat mich angefasst und hat mich an der Schulter berührt und hat gesagt, ganz ruhig, es ist alles in Ordnung, wo können wir hingehen? Hat alle wieder rausgeschickt, dann ist diese Beamtin gekommen, da hat gesagt, wo können wir denn hingehen? Ich musste mein Handy abgeben, alle technischen Geräte, also Laptops und so weiter, mussten da direkt abgegeben. Ich habe mein Handy gegeben, ich meinte, ich muss nur noch irgendwie in der Kita anrufen. Bei der Tagesmutter, also meine Kinder nicht kommen, das machen wir gleich alles, hat er gesagt. Dann bin ich mit dieser Beamtin noch oben ins Kinderzimmer. Und ich weiß, dass mein Sohn mit 4 total begeistert war, dass dann richtige Polizistin bei ihm im Zimmer war. Und ich habe nur daran versucht, das so untraumatisch für meine Kinder wie möglich zu haben. Die Frau hat das ganz toll gemacht und da habe ich sie gefragt, nehmen Sie jetzt meinen Mann mit? Und sie hat gesagt, zur erkennungsdienstlichen Identität aufzunehmen. Der kommt aber wieder zurück. Und da wusste ich, und ich werde hier nicht bleiben. Diese kriminellen Vorwürfe erhärteten sich.
Warum hast du gedacht, du kommst aus diesem Umfeld, du weißt diese ganzen Fälle, ne? Und du ziehst nochmal mit ihm um. Was hat dich da gehalten oder die Hoffnung dir gegeben, dass das nochmal gut werden könnte?
Ich glaube, diesen Mann, den ich am Anfang kennengelernt habe, diesen eloquenten, tollen Mann, der mir die ersten anderthalb Jahre eine super Beziehung mit mir hatte, ich dachte, den gibt es. Und heute muss ich sagen, der ist da einfach gar nicht. Und es ist auch schwer zu ertragen und immer dieses ranziehen, wegstoßen. Jetzt bin ich wieder dieser tolle Mann von Anfang, nachdem du dich sehnst, mit dem du auch geheiratet hast. Jetzt bin ich wieder weg und ich hatte dieses Trauma-Bonding, sagt man auch, dieses Hin und Her. Okay. Das hatte mich total erwischt und wie gesagt, alle, die mich darauf hinweisen wollten, alle, die mir helfen wollten, da hat er immer dafür gesorgt, dass der Kontakt abbrach.
Lass uns mal zu dem positiven Teil springen und sagen, du hast es nach gut 7 Jahren rausgeschafft aus dieser Ehe. Auch aus deiner Erfahrung mit anderen Frauen, warum glaubst du, bleiben Frauen so lange bei ihren gewalttätigen Männern?
Ein ganz großes Wort ist Charme. Das erkenne ich an mir selber und auch an den vielen Frauen, mit denen ich gearbeitet habe. Es wird immer gefragt, warum ist sie da geblieben? Man fragt in der Gesellschaft nie, warum macht dieser Mann das? Wieso tut er ihr das immer wieder an? Warum geht er nicht raus und lässt sie, holt sich Hilfe und lässt sie in der gemeinsamen Wohnung sicher sein? Diese Frage wird von der Gesellschaft viel zu selten gestellt. Und dieses Stigma, ich bin jetzt hier das Opfer, das macht es, glaube ich, mit Frauen, das hat es auch mit mir gemacht, nicht diesen Schritt so schnell zu gehen. Und noch dazu kommt halt die finanzielle Komponente. Also wenn du auch zum Beispiel in einem Ballungsgebiet wie Berlin lebst oder in einer anderen großen Stadt, ist Wohnen sehr, sehr teuer. Ich war finanziell total abhängig in dem Moment von diesem Mann. Und das erlebe ich auch bei den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe. Da passiert ja auch finanzielle Gewalt in solchen Beziehungen.
Und diese Abhängigkeit wird ja auch bewusst geschürt.
Ganz bewusst. Ich bin auch gegangen, als ich meinen Beruf wieder aufgenommen habe. Und das hat mir sofort den Ruck gegeben, selbst obwohl ich hatte nur einen Halbtagsjob, rauszugehen. Mhm. Und ich habe diese Wohnung, in der ich heute noch lebe, nur bekommen, weil es ein Ally gab. Weil mein Vermieter Mitgefühl hatte und ich habe gesagt, ich habe nichts. Mein Mann hat alles, ich habe gerade gar nichts. Ich habe nur dieses Gehalt. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, naja, ich möchte, dass ich das hier irgendwie leisten können. Und na komm, wir machen das. Und dann durfte ich da einziehen, ohne Kaution, ohne irgendwas. Und habe dann in diesem Haus gelebt mit drei anderen alleinerziehenden Frauen, die er auch unterstützt hat. Und Wow. Das war nach dieser Zeit also einfach die allerschönste Zeit für mich und meine Kinder auf jeden Fall.
Durch dich weiß ich, dass wenn Frauen es geschafft haben, oft sind ja auch noch Kinder im Spiel, sie konnten sich trennen. Es geht aber weiter mit einem neuen kräftezehrenden Prozess, nämlich der vor die Familiengerichte. Sag uns kurz, was du da erlebt hast.
Ja, also ich dachte, also mit dieser ganzen Historie bei mir, wo ja wirklich auch viel Polizei präsent war und man ja auch darstellen konnte, dass der Gewalt anwendet, psychische Gewalt, später eben auch körperliche Gewalt. Also der hat mich ja zum Beispiel einmal aus einem Auto gezogen, mit dem Auto abgedrängt, aus dem Auto gezogen. Die Polizei hatte damals sein Telefon abgehört und Zivilpolizei hatte mich dann aus dieser Situation gerettet. Das alles im Vorfeld und ich dachte, ja, mit diesem Hintergrund kriege ich natürlich meine Kinder, also kriege ich das Sorgerecht für meine Kinder und kann die schützen, denn ich gehe aus dieser Situation raus. Natürlich kann ich meine Kinder schützen. Dass das vor Familiengerichten nicht so abläuft, das war mir überhaupt nicht klar. Ist aber so. Und zwar haben die Richter mir gesagt, also diese Gewalt, das betrifft aber nicht seine Erziehungsfähigkeit. Und hier geht es immer noch um eine Bindungstoleranz. Dafür haben sie zu sorgen. Sie haben dafür zu sorgen, dass die Kinder Kontakt zu diesem Vater haben. Und ich habe während des Prozesses, zum Beispiel als ich mal was sagen wollte zu dieser Gewalt, weil ich so total, da ging es halt um Umgang und auch um das Sorgerecht, was ich halt angestrebt habe. Und dann hat der eine Richter mir zum Beispiel richtig den Mund verboten und hat gesagt, ja, Gewalt, Gewalt, jetzt erzählen Sie es hier schon wieder, es wurde hier schon aufgeschrieben, ich möchte es jetzt nicht mehr hören. Und meine Anwältin hat dann zu mir gesagt, ja, Sie müssen jetzt aufpassen, Sie dürfen hier nicht bindungsintolerant wirken. Das ist halt so dieses große Wort.
Also, dass du stabil genug bist, denn auf deine Kinder aufzupassen? Oder?
Nee, dass ich tolerant bin, dass die Bindung zu dem Vater immer aufrecht erhalten wird. Ne? Dass ich die nicht in Loyalitätskonflikte bringe und damit, dass die halt auf jeden Fall freien Zugang zu diesem Mann haben. Der das Wechselmodell angestrebt hat, obwohl er in der Care-Arbeit überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Es hat aber oft finanzielle Hintergründe. Das habe ich dann eben auch mit den Frauen erlebt, mit denen ich gearbeitet habe. Obwohl die Männer vorher in der Erziehung gar keine Rolle gespielt haben. Mein Mann war ja gar nicht da. Hat er danach sofort das Wechselmodell angestrebt. Das heißt, eine Woche bei mir, eine Woche bei ihm, die Kinder. Und das bedeutet aber auch, dass er keinen Unterhalt zahlen muss. Weil jeder hat ja die Kinder zu gleichen Teilen. Genau, und dagegen bin ich auch vorgegangen. Und dieser Richter hat zum Beispiel von mir erwartet oder von uns erwartet, dass wir eine Familientherapie machen oder ein Familiengespräch in regelmäßigen Abständen. Und in diesem Gespräch, währenddessen ist halt dieser Übergriff von dem Auto passiert, wo der also wirklich mich auch mit der Faust über mir stand und wäre die Polizei nicht gekommen, dann hätte er diese Faust auch in mein Gesicht schnellen lassen. Da hatte ich einen Nervenzusammenbruch, wirklich. Und habe danach gesagt, ich werde mich jetzt nicht in diese Familientherapie setzen und habe drei Sitzungen ausgesetzt. Und dann hat meine Anwältin bei mir angerufen und hat gesagt, ja, also Sie müssen jetzt hier weitermachen. Der Richter möchte, dass Sie vorlegen, dass Sie diese Therapie gemacht haben mit ihm. Und dann habe ich das aber auch dort gesagt, diesen Therapeuten. Und der hat dann gesagt, ja, also ich habe mich jetzt mit ihrem Ex-Mann hier zusammengesetzt. Sie haben ja von dieser Gewalt berichtet. Er sagt, das ist nicht passiert. Und somit würden wir dann jetzt hier einfach weitermachen. Und das war für mich so eine Traumatisierung, dass diese Gewalt, die ja auch aktenkundig war, einfach nicht anerkannt wird.
Und ist das ein Haupt, glaubst du, dass das auch ein Hauptproblem, vielleicht sogar ein strukturelles Problem ist, dass Frauen, selbst wenn es so offenkundig ist, vor Gericht nicht geglaubt wird?
Also ich habe zum Beispiel erlebt, dass eine Frau, die wir als Sozialarbeitende zum Frauenhaus gebracht haben, weil sie wirklich von dem Kindesvater wirklich massiv geschlagen wurde, dass wir haben sie dahingehend beraten, dass sie mit den Kindern ins Frauenhaus geht. Das hat sie dann auch gemacht und vom Familiengericht wurde ihr das als Kindesentführung ausgelegt und eben auch, dass sie nicht diese Bindungstoleranz an den Tag legt. Und das ist halt etwas, was ich halt auch erlebt habe. Also, dass die schlechte Information oder schlechte Schulung darüber, wie Gewaltkreisläufe sind. Ja. Also, man kriegt dann eine Beiständin, die bei mir haben die Kinder eine Beistandschaft bekommen. Das sind dann die sogenannten Anwälte der Kinder. Mhm. Die sind bei hochstrittigen Paaren dafür da, dass die Kinder im Blick bleiben. Und diese erste Beiständin, ich hatte dann viele in unseren ganzen Prozessen, aber diese erste hat auch zu mir gesagt, naja, sie haben sich diesen Mann ja schließlich auch mal ausgesucht. Und dann weißt du ganz genau, okay, also erstmal diese Schuld wieder kommt zu mir. So diese Täter-Opfer-Umkehr, dieses Nicht-Wahrnehmen, dass es hier ein ernsthaftes Problem gibt. Ich glaube, das ist schon strukturell am Familiengericht.
Wir müssen über diese Gewalt reden, mehr und mehr, denn jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau zu Hause getötet. Es hat, boah, ich finde das so unglaublich, jeden dritten Tag. Und ich bin dir, Nadine, sehr dankbar, dass du zu uns ins Studio gekommen bist und über diese Gewalterfahrungen in deiner Ehe sprichst. Ich möchte zum Schluss unbedingt noch darauf hinweisen, wo sich betroffene Frauen hinwenden können. Nadine, was empfiehlst du?
Also im Berliner Raum empfehle ich die Big Hotline. Das ist die 030 611 0300. Das ist Hilfe bei häuslicher Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder. Und deutschlandweit empfehle ich die 116 016. Das ist das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen in Deutschland.
Ich sage ganz, ganz großen Dank für deine Offenheit und Respekt, für deinen Mut zu gehen aus dieser gewaltvollen Beziehung. Und ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.